2. Timotheus 1, bereits ab Vers 3 bis Vers 14. Es ist 2. Timotheus 1, Kapitel 1, die Vers 3 bis 14. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten. Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Soweit die Lesung.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du ein Gott bist, der sich geoffenbart hat und dass du dein Wort bewahrt hast bis heute und dass wir alles, was aus deinem Munde kommt, heute in dieser schriftlichen Form in Händen halten dürfen. Wir beten, dass du durch dein Wort, deinen Geist unser Herz erreichst mit deiner Botschaft. Und wir beten um das Segnen des Redens und Hören deines Wortes. Amen. Kurt hat schon einleitend einige Gedanken über Pfingsten weitergegeben. Und Pfingsten damals war wirklich eine der großen Wendepunkte in der Geschichte der Erlösung, in der Heilsgeschichte. Was Gott damals anfangend im Garten Eden schon wie versprochen hat und wir dann auf den Seiten der alttestamentlichen Schriften und Offenbarungen mehr und mehr entfaltet worden ist und dann durch das vollendete Werk unseres Herrn am Kreuz gesichert wurde, das erfüllte sich an diesem Tag in Jerusalem, als der Heilige Geist gegeben wurde. Ein weiterer Meilenstein in dieser Heilsgeschichte bis zur Ewigkeit. Und man müsste mehr über Pfingsten und über die Wahrheiten, die mit dem Geist Gottes zusammenhängen, reden. Hier nur vier einleitende Aspekte, die mich bewegt haben. Der Heilige Geist einmal setzt das Wirken des Sohnes Gottes, als er hier auf der Erde war, als nun dieser neue Beistand, dieser Parakletos, untrennbar fort. Und in dieser Hinsicht markiert Pfingsten eine neue Ära in dieser Heilsgeschichte, in der Geschichte auch der Gemeinde. Deshalb ist die Gemeinde Jesu auch eine im besten Sinne des Wortes Pfingstkirche. Sie ist die Gemeinschaft des Geistes, wie das in 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13 so formuliert wird. Dort schließt Paulus diesen Brief ab und er sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir sind eine Gemeinschaft des Geistes, eine Gemeinschaft mit dem Geist Gottes, die sich nun zu ihm hin versammelt, um einmal die Gnade Gottes zu bekennen, zu bezeugen und zu verkünden, genauso wie auch die Liebe Gottes, die uns alle umschließt. Und in dieser Hinsicht sind diese drei, vier Aspekte ganz wichtig, dass wir die immer wieder auch vor Augen haben und uns da auch im guten Sinne herausfordern lassen. Heute Morgen wollen wir aber über eine wichtige Erinnerung und einen entscheidenden Hinweis aus diesen beiden Versen des ersten Kapitels des zweiten Timotheusbriefes, die Verse 6 und 7, gemeinsam nachdenken. Und beide Verse haben mit dem Geist Gottes und seinem jetzigen Wirken in den Gläubigen zu tun. Und wir wollen anfangen, indem wir etwas dieses Umfeld, den Kontext, den weiteren Kontext anschauen und uns dann diesen zwei Versen so nähern, damit wir sie auch richtig verstehen und wir etwas hineingenommen, mitgenommen sind in den direkten Kontext, warum wohl Paulus diese Ermahnungen, diese zwei Dinge, diese wichtige Erinnerung und diesen entscheidenden Hinweis, dem Timotheus in seinem zweiten Brief geschrieben hat. Nun, wir haben ja zwei Briefe des Apostel Paulus an Timotheus. Das ist ein, wie ihr alle wisst, ein Unikum. Es gibt zwar einige Briefe an Gemeinden, aber an eine einzelne Person finden wir hier nur Timotheus. Und diese beiden Briefe unterscheiden sich sehr. Und zwischen dem ersten und zweiten Brief ist einiges passiert im Leben des Paulus. Und das waren für ihn oder ja damals keine einfachen Zeiten, in denen er in der Situation war, die er war, als er den zweiten Brief geschrieben hat. Wo er den ersten Brief geschrieben hat, war er auf dem Weg nach Ephesus, um ihn dort zu treffen. Das finden wir im ersten Brief in Kapitel 3, Vers 14 und 15. Und nun, einige Zeit später, ist er gefangen in Rom. Seine zweite Gefangenschaft in Rom, wir finden das im 2. Timotheus 1, 16, 17 und Kapitel 2, Vers 9, wenn ihr diesen Brief mal dann auch vielleicht in der Stille durchlest. Und Paulus erwähnt in diesem Brief in Kapitel 4 schon, dass er eine erste Anhörung vor Gericht gehabt hat. Und er sagt dann auch in Kapitel 4, in den Versen 6 bis 8, rechnet er damit, dass er diese zweite Gefangenschaft nicht überlebt. Und er war allein. Er schreibt in diesen Versen, in dem Brief, dass nur Lukas bei ihm war. Demas hat ihn verlassen, Crescens ist weggegangen, Titus war in Dalmatien und nur Lukas war bei ihm. Und in der gleichen Zeit befand sich Timotheus in Ephesus und dort war die Situation auch nicht einfacher geworden. Immer noch gab es Schwierigkeiten und das ist erstaunlich, weil wir doch meistens ein besseres Bild von Ephesus haben, weil wir oftmals an dieses Sendschreiben denken in Ephesus, was eigentlich dann letztlich heißt, dass doch der Dienst einmal des Paulus und dann auch des Timotheus Erfolg gehabt haben in dieser Gemeinde in Ephesus. Aber für den Timotheus war die Situation nicht einfach. Der erste Brief handelt ja sehr davon, was Paulus von ihm möchte, was er nun in Ephesus in dieser Gemeinde tun sollte. Und dieser erste Timotheusbrief ist ein Brief, der ganz auf die Gemeinschaft der Gläubigen, auf die Gemeinde fokussiert ist. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 14 und bis 15 im ersten Brief: Dies schreibe ich dir, Paulus schreibt das, in der Hoffnung, dem Timotheus, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber verzögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und das Fundament der Wahrheit. Wir haben über diesen Vers schon verschiedentlich auch nachgedacht, wo wir uns Gedanken gemacht haben über die Besonderheit und Bedeutung der Gemeinde Jesu Christi. Aber hier schreibt Paulus, das ist eigentlich eine Art Anweisungsbuch, ein Anweisungsbrief, den er Timotheus geschickt hat, damit die ganze Gemeinde lernt, wie man sich verhalten soll in dem Haus Gottes, in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Denn nur eine gut geordnete Gemeinde ist eine Gemeinde, in der letztlich auch das Evangelium Fuß fassen kann und auch weitergetragen werden kann. Der zweite Brief dagegen ist ein Brief, der ganz auf Timotheus fokussiert ist. Er ist sehr, sehr persönlich, mit persönlichen Ermahnungen und Ermutigungen. Und Calvin schreibt dazu: Es ist Paulus wie Art letzter Wille und Testament, das nicht nur mit Tinte, sondern mit seinem Herzblut geschrieben worden ist. Leidenschaft und aber auch Dringlichkeit in den Anliegen, die sprudeln förmlich von der Feder des Paulus in diesem zweiten Brief an ihn. Und Paulus ermahnt den Timotheus in einer ganzen Reihe von Versen, wie in Vers 6 von Kapitel 1 oder dann in Vers 14 Kapitel 1, wo er dieses Gut doch bewahren sollte, oder in Kapitel 4 Vers 2 mit dieser gewichtigen Ermahnung, das Wort Gottes zu verkündigen. Paulus legt also diesem Timotheus gewissermaßen eine Bürde auf, eine Last auf, eine gute Last, aber die dem Timotheus sicher auch zu schaffen gemacht hat. Und das werden wir dann noch genauer sehen, wenn wir bei Vers 6 und 7 angelangt sind. Es mag deshalb erstaunen, wenn wir die ersten zwei Verse dieses Briefes lesen, wo es heißt: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, Timotheus, meinem geliebten Kind. Paulus fängt diesen Brief in der gleichen Gewichtigkeit und Form an, wie seine Briefe sonst auch, obwohl es ein persönlicher Brief war. Und Paulus wollte wahrscheinlich dem Timotheus damit zeigen, nun, was auch er ihm persönlich in diesem zweiten Brief schreibt, hat apostolische Autorität und ist wichtig für diesen Timotheus. Paulus, ein Apostel, nicht nach eigenem menschlichen Willen, sondern nach dem Willen Gottes. Und wozu war er nun Apostel und wozu hat er auch diesen Brief letztlich geschrieben? Nach der Verheißung des Lebens in Christus, in dem Evangelium, lag das begründet oder liegt das begründet. Und dieser Brief enthält deshalb eine ganze Reihe von vorbildhaften Aspekten, die auch für uns wesentlich und wichtig sind. Und vielleicht vor allem auch für die, die in irgendeiner Weise mit Aufgaben, Diensten und Verantwortungen in Gemeinden betraut sind. Aber dann schreibt Paulus in Vers 2 eben, er schreibt an Timotheus, meinem geliebten Kind. Und da merken wir das von der Wärme und von der Liebe, die der Paulus zu diesem Timotheus gehabt hat. Er bezeichnet es als sein geliebtes Kind, das er im Glauben gezeugt hat, und ihm nun diesen Brief mit diesen ganzen Ermahnungen und Ermutigungen zukommen lässt. Und er wünscht ihm drei Dinge: Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Nicht in jedem Brief erwähnt Paulus diese drei, aber hier erwähnt er sie. Gnade, für die, die Gnade brauchen. Barmherzigkeit, für die, die Barmherzigkeit brauchen. Und Friede, für die, die oft vielleicht wie Timotheus rastlos sind und diesen Frieden Gottes in ihrem Alltag so sehr brauchen, wie auch wir das in jeder Hinsicht brauchen. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Und das war wahrscheinlich bewegend für Timotheus, als er diese Verse gelesen hat und diesen Brief, diese Rolle damals in den Händen gehalten hat, die Paulus ihm zugesandt hat. Und dann fängt Paulus ja, fährt Paulus fort und er macht das, was er in meisten seiner Briefe macht. In Vers 3, er dankt Gott für die Zeichen der Gnade Gottes im Leben dieses Timotheus. Ich danke Gott, von dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag, voll Verlangen dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Nun, wenn man diese Verse aus seelsorgerischer Ansicht, Perspektive betrachtet, dann ist das etwas Kostbares. Wenn Paulus dem Timotheus schreibt, dass er Gott dankt, wie er unablässig seiner gedenkt in seinen Gebeten Nacht und Tag. Und diese Verse, oder dieser Vers bewegt mich immer wieder, weil er einfach leider zu deutlich oft zeigt, wo unser Mangel in dieser gegenseitigen Fürbitte und dadurch ausgedrückten Wertschätzung einander, wie groß dieser Mangel doch letztlich ist. Wer von uns kann sagen, dass er Gott dankt und unablässig der Geschwister gedenkt in seinen Gebeten Tag und Nacht? Ich meine, Paulus hatte ein volles Programm, aber vielleicht hatte er in dieser Zelle, in dieser einen römischen Zelle, man glaubt zu wissen, was es für eine Zelle war, ein riesiges, tiefes Loch, wo nur ganz oben etwas, eine kleine Lichtöffnung war, damit überhaupt Luft dazugekommen ist, wie er nun hier alleine wie abgeschnitten war und nun den Tod vor Augen hat, aber so noch Anteil nimmt am Leben und Wohlergehen seines geliebten Kindes, diesem Timotheus. Das ist bewegend. Und nicht nur das, er sagt dann in Vers 4, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Und das sind Zeichen oder Erweise des Wirkens des Geistes im Leben eines Menschen. Wenn er einmal, wie es hier Paulus getan hat, für die Gläubigen, für die, mit denen er vielleicht in der Gemeinde zusammen ist und zusammenarbeitet, wenn er für sie unablässig betet, für sie unablässig einsteht. Und es ist wieder ein Zeichen des Wirkens des Geistes Gottes, wenn dieses Verlangen nach Gemeinschaft, letztlich was ist das, was Paulus hier ausdrückt, nach Gemeinschaft mit Timotheus so ausdrückt, wenn das Herz und Leben, das Denken und Fühlen eines Menschen wie Paulus so beschäftigt und einnimmt. Und wie sollte uns das doch auch treffen, wenn wir dieses Vorbild des Paulus sehen, in dem, wie er nun diesen Timotheus anspricht und ihm in seiner Last, in seiner Not vielleicht auch mit dem Timotheus zu kämpfen gehabt hat, von dem wir einiges wissen, so nun anspricht. Und Timotheus weiß, nun ja, ich bin von meinem geistlichen Vater in dieser Art und Weise getragen, durch Gebete und durch diesen sehnlichen Wunsch, ihn doch einmal zu treffen. Paulus schreibt am Ende des Briefes, dass er doch zu ihm kommen soll und noch einen Mantel mitbringen soll. Wahrscheinlich war es dann kalt in dieser Gefängniszelle drin und auch die Pergamentrolle mitnehmen sollte. Ob das je geklappt hat, wissen wir nicht. Aber das war der Wunsch des Paulus und das war das, was Timotheus sicher motiviert und gestärkt hat. Und das ist auch was, dass sich wir einander in dem Sinne als Gutes tun können. So füreinander zu beten und so auch mit diesem Verlangen der Gemeinschaft uns in der Gemeinde und wo auch immer noch darüber hinaus sonst treffen, um auszutauschen, um gemeinsam zu staunen über die Gnade und die Barmherzigkeit und den Frieden Gottes. Und dann sagt er in Vers 5, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und das ist auch ein Zeugnis des Wirkens des Geistes Gottes, das hier Paulus bestätigt. Erinnert sich dieses ungeheuchelten Glaubens in dir, der eine gewisse, man könnte sagen, Tradition gehabt hat von seinen Vorfahren her, von seiner Großmutter und seiner Mutter her, die ihn geprägt haben. Sein Vater war, so wie wir wissen, kein Christ, sondern auch kein Jude, sondern ein Heide, ein Grieche. Aber seine Großmutter und seine Mutter haben geglaubt. Und es war ungeheuchelter Glaube. Eine Formulierung, die uns ungewohnt erscheint, die wir auch sonst nirgends im Neuen Testament finden. Was heißt das, ein ungeheuchelter Glaube? Nun, der eine Punkt ist doch, dass Paulus nun diesem Timotheus wie hier zuspricht: Schau, ich weiß, dass dein Glaube echt und ungeheuchelt ist. Egal in welcher Situation du stecken magst, egal in welcher Schwierigkeit du dich gerade befinden magst, sei versichert, dass davon bin ich überzeugt. Können wir uns vorstellen, wie ermutigend das war für den Timotheus. Nicht nur, dass sich Paulus im Gebet an ihn erinnert, vor dem Herrn, nicht nur, dass er sich danach sehnt, ihn wieder zu treffen, sondern auch, dass er ihm dieses Zeugnis ausspricht, dass er ungeheuchelten Glauben hat, dass er ehrlich ist, dass er wahr ist, dass er treu ist. Was heißt das, ungeheuchelten Glauben? Wir reden hier und da davon, dass wir von dem oder jenem überzeugt sind im Glauben. Nun letztlich wird dann, wenn das erprobt wird, zeigen, ob das echter Glaube war. Ich meine nicht den grundsätzlichen Glauben, dass wir glauben, dass wir nur allein durch die Gnade Gottes gerettet werden können, sondern dieser praktische Glaube eines während des Tages, wo wir plötzlich vor Herausforderungen stehen und merken, jetzt sind wir gefordert. Glaube wirklich, dass mir der Herr hier helfen kann? Oder glaube ich es doch nicht ganz und versuche selber mit dem fertig zu werden? Nun, dieses Wort Heuchelei, das kennen wir aus dem griechischen Theater, denn wenn jemand eine Rolle gespielt hat in einem griechischen Theater, dann war er ein Heuchler. Da war das noch kein so negativ behafteter Begriff wie heute, wenn wir von einem Heuchler reden. Dann meinen wir jemanden, der etwas vorspielt, was gar nicht da ist. Und geheuchelter Glaube wäre, Glauben vorzuspielen, vielleicht auch sich selber vorzuspielen, der eigentlich gar nicht da ist. Wieder, ich meine nicht unbedingt den grundsätzlichen Glauben, dass wir glauben, dass Gott existiert, dass das Evangelium wahr ist und dass wir nur durch Gnade gerettet werden können, sondern der herausgeforderte Glaube im Alltag, wo wir in einer spannenden Situation stehen, vielleicht versucht sind, wie ich hier und da, zornig zu werden. Zorn ist eines meiner Probleme, die sich durch mein Leben hindurchziehen. Ihr könnt meine Frau Annemarie fragen dazu. Und glaube ich, dass Gott mir hilft? Glaube ich wirklich, dass Gott mir hilft? Oder glaube ich das und sage das mal ist der Gemeinde vielleicht auch, ja, ich glaube das. Aber wenn es darauf ankommt, dann stimmt es doch nicht. Und das wäre geheuchelter Glaube. Und Paulus bestätigt dem Timotheus ungeheuchelter Glaube. Der war echt, der war ehrlich. Der hat auch mit seinen Fehlern gerechnet und ist mit denen zu dem Herrn gegangen. Aber er hat nichts vorgespielt im Glauben, was nicht wirklich dann Glaubensrealität im Alltag, in den Prüfungen, in den Herausforderungen des Lebens gewesen ist. Und in der Hinsicht soll und darf uns auch Timotheus in all dem, was ihn als Timotheus ausgemacht hat, ein Vorbild sein. Und jetzt kommen wir zu Vers 6, wo es heißt, aus diesem Grunde, genau aus diesem Grunde, schreibt Paulus, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Je nach Übersetzung wird das eine oder andere Wort verwendet, aus diesem Grunde. Und das ist eine ganz wichtige Erinnerung, die hier Paulus dem Timotheus mitgibt. Aus diesem Grunde, aufgrund all dessen, was nun wir vorher in diesen Versen gesehen und gelesen haben, an diesem schönen Vorbild der Gemeinschaft zwischen diesen beiden, der Verbundenheit zwischen diesen beiden, in einer spannenden Situation erinnert Paulus ihn daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in ihm ist durch das Auflegen seiner Hände. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, ist das nun ein Befehl, den hier Paulus den Timotheus gibt? Nein, es ist ein Hinweis, eine Erinnerung, eine liebevolle, aber wichtige Erinnerung. Und wer die beiden Timotheusbriefe kennt, weiß, dass das nicht das erste Mal ist, dass Paulus den Timotheus in dieser Hinsicht zu diesem Thema ermahnen muss. In Kapitel 4, Vers 14 des ersten Briefes heißt es, es heißt dort, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Auflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies darin, sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Und merken wir hier verwendet Paulus die Befehlsform. Vernachlässige nicht, sagt er im ersten Brief, die Gnadengabe Gottes in dir, die dir gegeben worden ist. Im zweiten Brief, aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufangen. Wir merken eine Entwicklung hier in diesen beiden Versen. Nicht vernachlässigen und im ersten Brief, im zweiten dann, ist etwas passiert. Es ging nicht mehr nur darum, nicht zu vernachlässigen, sondern wie wieder anzufachen. Diese Gabe ist vielleicht eingeschlafen. Vielleicht war der Druck, die Spannung und auch die persönlichen Schwächen, wie zum Beispiel, dass er mit seinem Magen zu kämpfen gehabt hat. Deshalb ermahnt ihn ja auch Paulus, hier und da einen Schluck Wein zu trinken, um seines Magens willen, war vielleicht zu groß und er ist müde geworden. Ob der Verantwortung, der Last, die auf diesem jungen Timotheus gelegen ist, in den speziellen Aufgaben, genau eben wie in der Gemeinde in Ephesus. Wer das Leben des Timotheus jetzt erstmal verfolgt hat, der weiß, dass wahrscheinlich Timotheus mit einem Auftrag damals in Korinth gescheitert ist, sodass Paulus den Titus nachschicken musste, um das wieder menschlich gesprochen auszubügeln. Er war nicht der Strahlemann, der geistliche Überflieger, sondern er war ein introvertierter Mensch, aber der ungeheuchelten Glauben hatte, der dem Herrn vertraute, den Paulus unter seine Arme genommen hat, um ihn in den Dienst und in die Verantwortung einzuführen. Und dem auch Paulus vertraut hat und überzeugt war, dass er mit der Hilfe Gottes das schaffen würde. Aber hier merken wir, ist etwas passiert im Leben des Timotheus. Und vielleicht erinnert dich das an dein Leben, an Phasen deines Lebens, vielleicht auch ganz aktuell, wo du vielleicht durch den Druck, durch die Spannung, durch persönliche Schwäche und so weiter, wie auch immer, auch in der Hinsicht angefochten bist. Und vielleicht auch bei dir und mir die Gnadengabe Gottes, die Gott jedem Gläubigen gibt, nach dem Maß dessen, was Gott einem geben möchte, mit dem er dienen kann. Vielleicht ist das auch das Feuer kleiner und kleiner geworden. Und vielleicht ist nur noch Asche übrig. Und deshalb ist das ein wichtiger Hinweis auch, nicht nur für Timotheus, sondern auch für uns heute, für dich und für mich, dass wir uns daran erinnern, die Gaben Gottes, die Gott einem jeden von uns gegeben hat, immer wieder anzufachen. Eine wichtige Erinnerung. Und dann geht es um diese Gnadengabe. Nun, Timotheus hatte zumindest eine Gnadengabe, wie wir auch wissen, dass jeder Christ, jeder Gläubige, der an den Herrn glaubt, vom Herrn Gaben bekommen hat. Es gibt keinen gabenslosen Christen. Das gibt es nicht. Und man kann nun diese Gabe Gottes, diese Begabung, diese Charismen, wie man sie auch nennt, können vernachlässigt werden. Die Gnadengabe kann, wie das in diesem Bild des Feuers hier, des Anfachens verwendet wird, verglimmen, verlöschen. Und die Gnadengaben funktionieren, menschlich gesprochen könnte man sagen, etwas provokativ formuliert, nach dem Prinzip use it or lose it. Gebrauche sie oder du wirst sie verlieren. Sie sind dir nicht einfach als Vorrat gegeben, nicht als ein Deposit wie ein Bankkonto, das du dann hier und da mal belehnen kannst, sondern es ist dir gegeben jetzt zum Dienst für den Herrn in der Gemeinde. Das ist der direkte Fokus der Gaben Gottes im Neuen Testament. Und wenn wir sie nicht einsetzen, dann werden wir sie verlieren. Dann wird diese Flamme erlöschen. Und dann muss das neu angefacht werden. Und das ist ein eindrückliches Bild, das hier Paulus verwendet, ein Bild. Das heißt eigentlich, dem Feuer Nahrung geben. Dem Feuer Nahrung geben. Und das erinnert an die Ermahnung in Kapitel 4, Vers 14 im ersten Brief, wo es heißt, bedenke dies sorgfältig nach dieser Ermahnung, die Gnadengabe Gottes nicht zu vernachlässigen, dort. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Das bedeutet, sich darum sorgen, sich darin üben. Und Paulus sagt, darin leben, also tun. Und wenn bei dir oder bei mir hier und da die Situation ist, dass wir nicht genau wissen, was unsere Gabe oder unsere Begabungen von Gott sind, dann würde ich nicht ruhen, bis du es weißt und den Herrn bestürmen und die Gemeinschaft und die Weisung des Herrn suchen, bis du weißt, was deine Gaben sind. Denn das ist kein gesunder Zustand, wenn wir anerkennen, dass, wie es im Römerbrief Kapitel 12 oder im 1. Petrusbrief Kapitel 4 heißt, jeder Gläubige Gaben bekommen hat, nicht bekommen wird, vielleicht nicht, sondern bekommen hat. Und wir sie nicht einmal wissen. Oder wenn wir sie wissen, wir sie vernachlässigt haben. Oder wenn wir sie nicht nur vernachlässigt haben, sondern wir sogar haben einschlafen lassen, sodass uns die Ermahnung hier im Timotheusbrief wirklich treffen sollte, dass sie wieder neu angefacht werden muss. Und wir uns darin üben und darin leben sollen. Und dann kommt Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und merken wir, wie das zusammenhängt und wie ernst das eigentlich ist. Das wird nicht einfach, das wird mit etwas verbunden, das das Wesen und die Essenz geistlichen Lebens ausmacht. Ob du, wie du mit deiner Gabe umgehst. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Also die Gabe, die du von Gott bekommen hast und die nun eine Gabe des Geistes ist, er hat sie nicht gegeben im Sinne von Furchtsamkeit, sondern dieser Geist, der sie gegeben hat, ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit. Und hier nennt Paulus genau die drei Dinge, die wir in unserem geistlichen Leben so dringend notwendig brauchen. Unser Leben ist vielleicht oftmals eher von dieser Furchtsamkeit geprägt, die wir an den Tag legen, wenn es um das christliche Bekenntnis und das christliche Zeugnis auch in der Gemeinde geht, wenn es auch um Verbindlichkeit und andere Themen geht, um Einsatz, um Dienst, um Verantwortung. Da sind wir oft furchtsam, zurückhaltend. Und dann schläft das ein. Dann steht als erstes die Vernachlässigung dessen, was wir von Gott bekommen haben, und dann löscht es aus. Es muss neu angefacht werden. Was wir brauchen, ist Kraft. Und in oder mit dem Geist, der hier als der Geist der Kraft bezeichnet wird, nicht der Geist der Furchtsamkeit, sondern der Geist der Kraft, haben wir Zugang zu dieser Kraft. Und das wird im Epheserbrief in den Versen 18 bis 20 von Kapitel 1 so beschrieben, wie Gott die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, nun in uns wirksam hat werden lassen, indem wir, weil wir an Christus glauben. Dieselbe Kraft. Es ist Auferstehungskraft. Es ist eine dynamische Kraft. Es ist eine gewaltige Kraft, die wir eigentlich haben, wenn wir den Geist Gottes haben. Weil der Geist Gottes sich in meinem und deinem Leben nicht als ein Geist der Furchtsamkeit oder Angst erweist, sondern als ein Geist der Kraft. Und hier merken wir vielleicht auch oftmals unseren tiefen Mangel an ungeheucheltem Glauben, dass wir genau auch das in unserem Glaubensleben mitnehmen und mit dem anfangen zu rechnen. Gottes Kraft zum Überwinden, zum Widerstehen, zum Durchhalten, zu diesem langen Atem in vielleicht schwierigen Situationen. Und das soll uns in gutem Sinne herausfordern, dass wir darüber nachdenken und uns so auch ehrlich vor den Herrn stellen. Das Zweite, was genannt wird, es ist ein Geist der Kraft und ein Geist der Liebe. Das Zweite, was wir brauchen, ist Liebe. Wir haben diesen Zugang zur Liebe Gottes durch seinen Geist. In Römer 5, Vers 5 heißt es, dass die Liebe Gottes durch seinen Geist ausgegossen worden ist in uns. Wir haben also eigentlich weder bei der Kraft noch bei der Liebe eine Entschuldigung, wenn wir kraftlos oder lieblos sind. Vor allem auch, wenn wir kraftlos oder lieblos gegeneinander sind und lieblos übereinander denken, urteilen und richten. Wir brauchen die Liebe Gottes durch seinen Geist zum Ertragen, zum Annehmen, aber auch um in rechter Weise Gottwärts ihn anzubeten. Das soll uns genauso im guten Sinne herausfordern, wenn wir merken, dass wir oft lieblos und kalt sind und uns das Geschick und die Situation unserer Geschwister in der Gemeinde eigentlich mehr oder weniger nicht bewegt. Das Dritte, was hier Paulus nennt, einen Geist der Besonnenheit. Wir können dieses Wort auch übersetzen mit Besonnenheit, mit Entschiedenheit, mit Selbstbeherrschung, mit Zucht. Das ist ein nicht ganz so einfach fassbarer Begriff mit einem deutschen Wort. Mir gefallen diese vier Bezeichnungen: Besonnenheit, Entschiedenheit, Selbstbeherrschung und Zucht. Und in oder mit dem Geist dieser Besonnenheit, dieser Entschiedenheit, dieser Selbstbeherrschung, dieser Zucht, haben wir Zugang genau zu diesen vier Dingen. Besonnenheit, Entschiedenheit, Selbstbeherrschung und Zucht. Und eigentlich sollte man diese vier Worte wirklich auswendig lernen, dass sie einem sofort einfallen, wenn man diesen Vers liest. Es geht um Besonnenheit. Der Geist möchte durch das Wort Gottes uns so führen, dass wir besonnen sind, gesunden Sinnes, wie das Paulus in manchen Ermahnungen in den Briefen auch erwähnt. Aber genauso auch entschieden sind, dann genau das zu tun, was wir als Aufgaben oder Verantwortung sehen und erkannt haben. Und das aber auch mit der richtigen Selbstbeherrschung. Nicht emotionalisierend in negativer Hinsicht, sondern mit dieser beherrschten, gefassten Liebe. Und dann auch dieser Aspekt der Zucht oder der Disziplin, könnte man auch sagen, die uns lehrt zum Durchhalten, zur Kontinuität, die dazugehört zur Sanftmut und zur Geduld. Zur Sanftmut und Geduld gehört viel Besonnenheit, viel Entschiedenheit, auch viel Selbstbeherrschung und viel Zucht. Und so merken wir, dass hier eigentlich in diesem kleinen Vers, den Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und einen Geist der Liebe und einen Geist der Zucht, liegt so viel von geistlichem Leben, von gelebtem geistlichen Leben in drin, dass uns in unserem Leben im guten Sinne herausfordern soll. Und wo wir vielleicht am Anfang, wie mir das immer so ergeht, vielleicht eine Zeit des Bekenntnisses brauchen, wo wir dem Herrn eingestehen, wo wir überall gefehlt haben und wo uns eben vielleicht diese Kraft gefehlt hat, weil wir sie nicht in Anspruch genommen haben, wo uns diese Liebe gefehlt hat, weil wir sie nicht in Anspruch genommen haben, wo uns diese Besonnenheit, diese Entschiedenheit, diese Selbstbeherrschung, diese Zucht gefehlt hat. Warum? Weil wir sie nicht in Anspruch genommen haben von dem Geist, der eigentlich in uns ist und dessen Wirken und Drängen in genau diese Richtung gehen will. Und mir hilft das, wenn ich weiß, dass ich keine Entschuldigung habe vor Gott. Ich kann nicht sagen, Herr, du hast mich so schwach gemacht. Herr, ich war so disziplinlos, weil du mich so gemacht hast. Die Umstände waren zu schwer. Nein, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Christus, schreibt Paulus in einem seiner Briefe. Und das gilt und das zählt. Und deshalb gestehe ich lieber meine Schwäche und mein Versagen vor dem Herrn ein, um dann auf ein Neues ihm zu sagen, wie sehr ich seine Gnade, seine Hilfe und den Geist der Kraft und den Geist der Liebe und den Geist dieser Besonnenheit, dieser Entschiedenheit, dieser Selbstbeherrschung und Zucht brauche. Und dann wird Pfingsten Realität in unserem Leben. Noch ein Gedanke zum Abschluss. Das Bild dieses Anfachen des Feuers ist ein so deutliches Bild. Was ist nun das Material, was ist nun das Brennmaterial, das der Geist Gottes verwendet oder verwenden möchte, um genau das in meinem und deinem Leben zu bewirken? Nun, das sind drei Dinge, die ich aus dem Wort Gottes so sehe. Das ist das Wort selber. Das Wort Gottes selber ist dieses Brennmaterial, das der Geist Gottes verwenden möchte in deinem und meinem Leben, um sich als Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und Zucht zu erweisen. Und deshalb ist es nie falsch und nie zu wenig, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und damit geht es nicht um ein stereotypes Lesen, dass ich meine Pflicht erfülle und meine 5 oder 4 oder 3 Kapitel pro Tag abhake, sondern dass ich das mit meinem Herrn mache, dass ich dem Herrn vorlese, im Gespräch mit dem Herrn bin, wenn ich sein Wort lese, betend lese und dann auch mit dem Herrn hier und da mal streiten kann, wenn ich was nicht verstehe oder mich trösten lasse durch einen Psalm, wenn ich Mühe oder Schwierigkeiten habe. Und das Zweite ist wirklich diese Gemeinschaft des Geistes. Ich muss mir dessen bewusst sein, dass der Herr durch seinen Geist in mir lebt und auch wirken möchte. Und ein guter Teil, warum oftmals unser Leben, unser geistliches Leben so trocken sein mag, ist genau das, weil wir nicht mit dem rechnen. Und das dritte Material, könnte man sagen, ist die Gemeinschaft der Gemeinde. Diese drei ist das Material, das der Geist Gottes verwendet, um dieses Anfachen wieder in Gang zu bringen. Und danach wollen wir uns ausstrecken. Ich schließe mit den Versen aus Kapitel 3, Vers 14 bis 17 des Epheserbriefes, wo ihr achten sollt auf den Begriff Kraft, Geist und Liebe. Es heißt dort, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und begründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.